Mein Wein Italien. Ja, ein Podcast bei Radio Rebstock rein um italienischen Wein. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der Historie von Radio Rebstock jemals hatten, aber jetzt ist ein guter Anlass, weil die italienische Trade Agency, ITA oder ITA auch genannt, hat an uns Händler appelliert, dass wir uns doch mal verstärkt dem Thema italienischen Wein widmen sollen. Und das ist natürlich so ein schöner Impuls, auch mal selbst in sich zu gehen und denken, Mensch, was könnte man denn da nochmal machen? Ja, wie können wir das in Fokus setzen? Und ja, jetzt sind wir hier mitten in einem Podcast, wo wir ein bisschen was mit italienischem Wein machen werden. Warum geht die ITA oder die ITA, die Italian Trade Agency, auf die Händler zu und sagt, Mensch, promotet doch mal ein bisschen. Ja, es ist vielleicht ein kleiner Strategiewechsel. Früher macht man noch parallel sehr viele sogenannte Roadshows, wo man die Händler oder Journalisten einlädt. Aber das ist ja so ein bisschen dann wieder, ja, ich sag mal, ein kleiner Publikumskreis, den man erreicht. Und jetzt geht man auf die Händler zu und sagt, Mensch, ihr seid doch an der Basis. Ihr habt doch die Möglichkeit oder ihr sprecht ein viel, viel größeres Publikum an. Ihr seid doch im Grunde genommen die Distributoren. Ihr seid praktisch diejenigen, die so an die Wurzeln des Konsums gehen können. Bitte supportet doch mal ein bisschen den italienischen Wein. Ja, und wie kommt es eigentlich dazu? Wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt, glaube ich, weltweit zu viel Wein. Also wenn man sieht, wie groß die Anbauflächen in der Welt sind und dass sich natürlich jetzt auch ein bisschen die Konsumneigung verschiebt, dass neue Länder hinzukommen, dass die junge Generation vielleicht alternative Getränke gerne zu sich nimmt, dass Craft Beer auf den Markt drückt, dass Cocktails getrunken werden. Das ist natürlich alles etwas, was den Weinbau produzierenden Ländern gewisse Sorgenfalten auf die Stirn bügelt oder zeichnet. Und ja, wo ist das Botox, um diese Sorgenfalten wieder zu glätten? Nur mal so als kleiner Input. Ich glaube, Italien hat im Jahr 2021 oder 2022 war die letzte Erhebung, roundabout 630 oder 640.000 Hektar Anbaufläche für Wein. Nur um das mal einzuordnen, das ist so ungefähr die fünffache Anbaufläche, die Deutschland hat. Und Italien ist damit im Grunde genommen immer unter den Top 3 Nationen. Spanien ist immer primus inter pares, also absolut führend. Wettkämpft immer ein bisschen mit Frankreich um die Pole Position. Aber das sind so die drei großen Nationen in Europa, Spanien, Frankreich und Italien. Und die knabbern sich natürlich gegenseitig schön immer etwas vom Kuchen der Konsumenten weg. Und da gibt es erbitterte Streitigkeiten. Erst vor zwei Wochen haben wütende französische Winzer an der spanischen oder an der Grenze zu Spanien an einer Mautstelle LKWs gekapert mit spanischem Wein, haben dort lose Ware, also praktisch aus Tanklastzügen abgelassen, aber auch Flaschen auf die Straße geschmissen, um dagegen zu protestieren, dass sie ihren Wein nicht mehr loswerden. Also es sind dramatische Szenen, die sich im Weinbau abspielen, weil letztendlich hinter vielen weinbauproduzierenden Weingütern stehen ja auch Familienbetriebe, die also auch nicht von heute auf morgen eine alternative Einkunftsmöglichkeit haben. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Ja, und die Italiener sind natürlich auch mittendrin im Kampf um die Publikumsgunst und deswegen hat das ITA, die Italian Trade Agency, gesagt, Mensch, komm, was ist denn hier? Ihr Deutschen, ihr liebt doch so den italienischen Wein. Ihr müsst den doch mal wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und diese Aktionswochen sind von Mitte Oktober bis Mitte November. Ja, und wir haben auch hier so eine kleine Auswahl mal getroffen. Haben gesagt, Mensch, jetzt nehme ich mal was Neues rein, was ich auch noch nicht kenne, weil das Ganze soll ja auch mir Spaß machen, soll mir auch eine gewisse Neugier bereiten. Und deswegen will ich mal so kurz ein paar Weingüter und Regionen vorstellen. Ja, und los geht es im Veneto. Unweit der Stadt Verona gibt es das Weingut Cecilia Beretta, aber das ist eigentlich nur ein Fantasiename, denn hinter diesem Weingut steht die Familie Pasqua, die ja eigentlich ihre Wurzel in Apulien hat, aber wie das so häufig ist, und was vielleicht die wenigsten wissen, also Verona ist eigentlich so der Schmelztiegel des italienischen Weinhandels. Dort haben sich ja vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten schon fast, hat man sich dort getroffen. Dort wurde Wein gehandelt, von dort ging der Wein dann über die Alpen in die nördlichen Länder. Von dort ist eigentlich der ganze Export losgegangen und man könnte fast sagen, Verona ist eigentlich die Weinbörse Italiens. Und dort haben sich dann halt viele niedergelassen und sind viele hingezogen und sind mit der Zeit immer größer geworden. Genauso wie die Familie Pasqua ursprünglich aus Apulien. Ja, die sind dann auch der Großvater oder war es sogar der Urgroßvater aus Apulien Richtung Verona ist dann sukzessive gewachsen und die Familie Pasqua, ja, die macht natürlich eine riesige Range an Weinen. Das ist jetzt nicht nur auf das klassische Veroneser Gebiet beschränkt, sondern es gibt mittlerweile Weinberge in Sizilien, in Apulien wieder. Insgesamt sind im Familienbesitz 122 Hektar, die eigenbewirtschaftet sind. Dazu kommen aber nochmal 320 Hektar, die gepachtet sind, die also auch bewirtschaftet werden. Und um einfach mal so eine Dimension zu geben, also wir haben es hier nicht mehr mit dem klassischen, es ist zwar ein Familienbetrieb, der Vater steht immer noch als Seniorchef vor, aber im Grunde, und dann sind die zwei Söhne mit dabei, aber im Grunde genommen, ja, es ist eigentlich ein Industrieunternehmen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, aber sie nennen sich selbst auch Pasqua Vigneti e Cantine. Also das heißt Vigneti, wir haben eigene Weinberge, aber wir sind auch eine Cantina, wo wir praktisch Wein zukaufen, wo wir Wein veredeln, wo wir ihn weiter verkaufen. Und nur um mal zu verdeutlichen, wie dieses Veroneser, wie viele Veroneser Unternehmen ticken. Also da könnten wir jetzt auch einen Betrieb wie Bertani oder Allegrini einsortieren, die ähnlich strukturiert sind. Allein 90% der Produktion von Pasqua wird exportiert. Also sie haben 72 Länder, in die sie exportieren und ein Sohn ist zum Beispiel Chef von Pasqua USA, dann gibt es noch Pasqua Asia. Also man hat sich rechtzeitig dort positioniert, wo man denkt, dort sind auch die wichtigen Märkte. Natürlich Amerika immer ein klassischer Markt für die italienischstämmige Bevölkerung. Also ein sehr, sehr treuer Absatzmarkt für italienische Weine. Ja, und Asien war natürlich dann auch immer schon oder ist immer noch so, wo man denkt, ey, das ist der Emerging Market. Dort müssen wir unbedingt hin. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, das ist ein großes industrielles Unternehmen, da rühre ich keinen Wein an. Na, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, weil ich habe die Weine probiert. Ich habe also die von Cecilia Beretta und ich gebe ehrlich zu, ich bin mit ein bisschen Vorurteilen reingegangen, weil ich habe gesagt, ey, das ist eine große Klitsche. Das wird wahrscheinlich alles sehr, sehr mainstreamig sein. Aber Cecilia Beretta, das ist ein Weingut, was 1980 von Pasqua gegründet wurde. Auch vor dem Fokus, dass man sagt, man will dort die Autochtonen oder die typischen Weine des Gebiets, also des Veronese, im Großraum Veronas möchte man dort propagieren. Also es wird ein Suave dort produziert, es wird genauso ein Bardolino produziert. Und die großen Steckenpferde von der Familie Pasqua sind eigentlich Valpolicella und Amarone. Amarone ist, wer kennt ihn mittlerweile nicht? Also früher, als ich angefangen habe mit meiner Tätigkeit, ich gebe es zu, es war im letzten Jahrtausend, da war Amarone, ich will nicht sagen Nischenwein, aber er war nicht so populär, wie wir ihn heute kennen. Und Amarone hat, glaube ich, ich würde es mal behaupten, ohne jetzt wirklich das statistisch belegen zu können, erst durch diese Tätigkeit dieser großen Unternehmen wie Bertani, wie Allegrini, wie halt auch Pasqua, die haben natürlich gesagt, hey, mit Amarone lässt sich richtig Geld verdienen. Und das ist etwas, was wir in den Auslandsmärkten richtig positionieren können. We should put the focus on Amarone. Und dann ging eigentlich der Siegeszug des Amarone los. Und Amarone ist, glaube ich, mittlerweile einer, oder wenn nicht sogar der bekannteste Wein Italiens auf der Welt. Dann habe ich natürlich den Amarone von Cecilia Beretta oder der Familie Pasqua probiert. Tercariano Riserva, und habe gedacht, alter Falter, das gibt's ja nicht. Wie gut ist das denn? Und ich hatte ihn wirklich, wenn ich jetzt so mit meinen Vorteilen dran gegangen wäre, hätte ich gesagt, das wird alles zu süß sein, das wird alles zu marmeladig sein, das ist so modern und kitschig und anbiedernd. Und es war so wunderherrlich traditionell. Straff, nicht zu süß. Man kommt auf die, jetzt haben wir gerade ein 2015, also man kommt auf den Markt, wenn die gut abgehangen sind, wie so ein richtig schönes Steak, und diese wirklich die subtilen Aromen haben. Also das ist ganz, ganz großes Kino. Der Nachteil an dem Hype um Amarone ist natürlich, Amarone wird so hergestellt, dass im Grunde genommen erstmal geerntet wird und nichts passiert, außer die Trauben anzutrocknen. Das hat man früher so historisch gemacht, den sogenannten Fruttaio. Das heißt, es waren so mehr oder weniger die gut durchlüfteten Dachböden, wo im Winter die kühle Luft aus den Bergen durchblies. Man hat dadurch die Weine angetrocknet, meistens so bis in den Februar hinein. Und diese leicht rosinierten Trauben haben natürlich durch ihren Wasserverlust haben sie eine unheimliche Zuckergraduation gehabt. Dann wurden die Trauben erst weiterverarbeitet, und das ursprüngliche Produkt war eigentlich Ricciotto della Valpolicella. Und Ricciotto ist im Grunde genommen, ja, jetzt werden mich alle schlagen, der Amarone in süß. Aber es war eigentlich immer ein roter Dessertwein und auch unheimlich wichtig, um Nahrung und Kalorien zu sich zu nehmen. Ich liebe Ricciotto. Ich finde, es ist einer der größten Weine, die es auf dieser Welt gibt. Aber er wird wirklich nur noch in homöopathischen Dosen hergestellt, weil Amarone, die trockene Variante, also die durchgegorene Variante, ist im Grunde genommen jetzt die Cash-Cow und die Stilistik, die wirklich in der Publikumsgunst am höchsten steht. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir stellen Amarone her aus diesen angetrockneten Trauben. Und sobald der Saft abgepresst ist und der Trester noch vorhanden ist, da sind immer noch so viele Inhaltsstoffe drin, dass es eigentlich zu schade wäre, ihn wegzuschmeißen. Und dann hat man die Variante Ripasso. Also das nochmal ripassare, nochmal zugeben. Das heißt, ich gebe dann diesen in Anführungszeichen Abfall in den bereits produzierten Valpolicella. Also den Grundwein Valpolicella, den gebe ich nochmal rein und verstärke dadurch im Grunde genommen den Valpolicella und mache dadurch einen Ripasso. Valpolicella, Ripasso nennt sich diese Variante, die dann eigentlich schon fast ein Baby-Amarone ist. Und so ist es auch bei Pasqua. Sie machen einen Ripasso. Wenn ich ihn blind probiert hätte, würde ich sagen, hey, das ist ein wunderbarer Mittelklasse-Amarone. Also kein ganz großes Kino, nicht in der Spitze. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass es nur ein Ripasso ist. Also der ist schon wirklich so subtil. Der hat eine schöne Kräuterwürze. Der hat eine Eleganz. Jetzt könnte man sagen, ist Amarone für Arme. Ja, er kostet halt keine 30 Euro, sondern gerade mal die Hälfte und ist ein wunderbarer Wein. Kann ich also nur empfehlen. Das ist wirklich, da muss man sagen, also was dort die Familie Pasqua beziehungsweise im Weingut Cecilia Beretta gemacht wird. Von einer Önologin übrigens, Graziana Grassini, ist dort die verantwortliche Önologin. Und ich finde, das schmeckt man auch ein bisschen, es ist so ein bisschen weiblich. Es ist eigentlich so, ja, es ist nicht so bam aufs Auge gehauen, sondern ein bisschen subtiler. Da wird die Eleganz hervorgeschoben. Das ist schon wirklich großes Kino. Und was mir ganz besonders an dem Weingut gefällt, sie sind in der Anbauzone Valpantena. Wenn ihr euch jetzt mal gedanklich Stellt euch in Verona, ja, stellt euch in die Arena, genau. Stellt euch einfach mal vor die Arena von Verona und ihr guckt nach Westen, dann würdet ihr grob Richtung Gardasee blicken. Da habt ihr im Grunde, bevor ihr am Gardasee seid, müsst ihr noch den Fluss überqueren, das ist die Etsch. Und dort im Grunde genommen, die Etsch hat halt jede Menge Schwemmland in das Valpolicella-Gebiet gebracht. Ist eine bestimmte Bodenstruktur, ist eher eine wärmere Zone. Wenn ihr jetzt aber von der Arena Richtung Osten, Richtung Suave guckt oder grob Richtung Venedig, dann würdet ihr irgendwann, würde euer Blick, ja, im Suave-Gebiet haben wir eher vulkanische Böden, wunderbar geeignet für den Weißwein. Und wenn ihr aber ganz genau von der Verona, von der Arena in Verona nach Norden guckt, dann guckt ihr in ein schmales Tal, Val Pantena. Das ist wirklich ein schmales Tal. Auf der linken, westlich habt ihr dieses heißere Valpolicella-Gebiet. Östlich habt ihr den Ausläufer des Valpolicella-Gebietes, der Richtung Suave geht, der dann von der Suave-Region abgelöst wird. Und geradewegs Norden ist dieses schmale Tal von Val Pantena und dort ist es immer ein bisschen kühler. Die Weine haben für mich ein bisschen mehr Rasse, ein bisschen mehr Säure, wirken nicht so zerkocht und ich liebe Val Pantena als Anbauzone. Das ist sogar eine anerkannte Subzone und ja, ich muss sagen, da haben wirklich die Familie Pasqua alles richtig gemacht, dass sie dort 1980 investiert haben, dass sie dieses Weingut Cecilia Beretta noch gegründet haben in Mizzole. Traumhaft. Also wenn er mich fragt, ein absoluter Glücksgriff, Cecilia Beretta von Pasqua, sollte man unbedingt probieren und wir haben das klassische Sort, also wir haben da den Valpolicella, wir haben den Amarone da, wir haben sehr, sehr schönen Sekt geholt und wir haben etwas Modernes, das ist der Soraie, da wird Merlot mit verwendet, neben Corvina und Rondinella und Oseleta. Und da wird auch ein bisschen angetrocknet und das ist so ein moderner Wein, aber er ist auch nicht komplett furztrocken, aber ich kann euch die Sorge nehmen, es ist jetzt hier nicht Dornfelder halbtrocken, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr eleganter Wein. Ich habe ihn blind probiert, hätte gedacht, das ist die 20-Euro-Liga, weit gefehlt, der kostet noch nicht mal die Hälfte, also doch knapp die Hälfte. Ein toller Wein und ich muss sagen, für mich ein absoluter Glücksgriff als Neulistung. Cecilia Beretta von der Familie Pasqua aus dem Veneto. Ja, wir waren gerade im Norden, im Veroneser Gebiet, haben Valpolicella behandelt, haben Amarone kurz angerissen. Gehen wir doch ein bisschen weiter südlich, auch in eine berühmte Weinhandelsregion, aber auch natürlich eine berühmte Produktionsregion. Wir gehen in die Toskana. Meine Güte, und wie lang hatte ich schon keinen guten Chianti mehr im Sortiment? Das ist auch eine leidvolle Geschichte und dabei, ich habe es ja eben schon erwähnt, ich bin ja relativ lange im Geschäft. 1997, 98 ist meine Liebe eigentlich zum italienischen Wein über den Chianti gekommen und ich fand die so sensationell damals. Dann kam aber so irgendwo diese neue Welle, wo man gesagt hat, ja, ey, wir müssen große Weine machen, wir müssen Cabernet und Merlot mit verschneiden, weil dann sind wir so groß wie Bordeaux. Und wenn wir so groß wie Bordeaux sind, wenn wir so toll sind, dann werden wir auch ganz, ganz viel Geld verdienen. Tja, und man hat im Grunde genommen damit die Identität des Chianti verkauft, weil, oder verraten, verkauft, dem Mammon geopfert, könnte man jetzt auch despektierlich sagen. Nein, weil es war ganz einfach so, dass man mit diesen neuen Weinen, die waren nicht Fisch und nicht Fleisch und man konnte damit eigentlich nicht so diese authentische oder diese ursprüngliche Nische besetzen oder man konnte eigentlich nicht mehr sagen, was ist überhaupt ein Chianti? Was ist denn, wieso soll ich denn Chianti trinken, wenn der nur noch nach Cassis schmeckt? Dann kann ich doch auch das Original aus Bordeaux trinken oder trink was aus der neuen Welt, aus Chile oder trinken Cabernet Sauvignon aus Spanien. It doesn't make any sense. Ne? Also das war wirklich ein Problem, was man jahrelang verschwiegen hat. Und jetzt ist man eigentlich zum Glück wieder back to the roots. Man ist back to the roots und weiß eigentlich, das Alleinstellungsmerkmal der Toskana ist der Sangiovese. Sangiovese als rote Rebsorte Sangue di Giove, also das Blut Jupiters. Boah, das hört sich wie immer, das ist so typisch, die Italiener, die übertreiben mal wieder maßlos. Ja, ist eine wunderbare Rebsorte. Nie dunkel in der Farbe, eher ein bisschen spröde. Schöne Säure, schöne Würze. Hat eigentlich immer dieses typische Aroma nach Schwarzkirche. Hat einen schönen Säurenerv, ist kein Blockbuster in dem Sinne. Es ist unverwechselbar. Es ist so eine grandiose Traube und ich bin so happy, dass man sich da wieder besonnen zur Vernunft gekommen ist. Ich habe hier wunderbare Weine von der Tenuta Uggiano. Uggiano ist ein Betrieb, der in den 1970ern von Bergamaschen Geschäftsleuten gegründet worden. Das war auch so die Phase, die 70er, 80er, da war eigentlich ja tote Hose in der Toskana. Da wollte ja keiner tot über dem Strauch oder über dem Zaun hängen. Das war ja noch nicht so populär. Die Popularität ging eigentlich so ab 1990, 1995 los, also dass die ganzen Investoren sich die alten Gebäude dort unter Nagel gerissen haben, dass sie die Weinberge gekauft haben. Und das war eigentlich schon recht früh, dass die drei Geschäftsleute aus Bergamo gesagt haben, hey, hier investieren wir. Sie haben in Scandici, Cerbaia, Scandici sind so die größeren Orte. Das ist südwestlich von Florenz. Da haben sie was gekauft und haben dann natürlich Geschäftsleute. Im Laufe der Jahre wurden dann noch Weinberge in Montalcino dazu gekauft, sodass man auch Brunello produzieren kann. Natürlich, wie es damals auch war oder in den 90ern, der Hype in der Marenna, Tenuta L'Aquilaia, man hat in der Maremma investiert, aber man ist auch ganz, ganz klar auf dem Fokus Chianti geblieben und das finde ich wirklich wunderschön. Ich habe dann direkt mal drei Chianti genommen und was ganz interessant ist, sie produzieren sehr, sehr viel normalen Chianti. Also was ist denn jetzt normaler und unnormaler Chianti? Also kurze Erläuterung. Es gibt das Anbaugebiet Chianti. Das ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Dann gibt es aber noch 8 Unterzonen. Also die bekannteste Unterzone ist natürlich die Zone Chianti Classico, diese ursprüngliche legendäre Anbauzone, die wir heute daran erkennen, dass oben an der Halsbanderole dieser berühmte schwarze Hahn, also der Gallo Nero, klebt. Also das ist explizit dem Consorzio Chianti Classico vorbehalten. Also wenn ihr oben einen schwarzen Hahn an der Halsbanderole plappen seht, dann seid ihr eigentlich immer Chianti Classico und dann wird es auch im Etikett stehen. Da gibt es noch sehr, sehr spannende weitere Zonen. Neben dieser einen gibt es ja dann noch 7 andere. Chianti Colli Pisane, Chianti Mondalbano, Aretini, das ist dann Arezzo. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, nur 2, die ich super spannend finde. Das ist Rufina, das ist nämlich nordöstlich, eine ganz kleine Anbauzone von Florenz. Super elegante Weine, wirklich komplett irgendwie unterm Radar laufend, weil sie auch so klein ist. Tolle Weine und ich finde auch noch sehr, sehr schön die Chianti Colli Senesi. Die sind im Grunde genommen rund um Montepulciano, also im südlichen Gebiet, bevor es dann Richtung Umbrien geht. Und alles andere, was nicht in diesen 8 Unterzonen ist, muss sich Chianti nennen. Und da gibt es noch eine ganz große Anbaufläche und Uggiano hat halt den Sitz da in Scandici und das ist im Grunde genommen Chianti Montespertoli und dann haben wir Chianti Piesane, Colli Piesane. Und dazwischen ist dann so eine große Anbauzone, die im Grunde genommen Niemandsland ist und deswegen nennt sich das dann nur Chianti oder man darf nur Chianti draufschreiben. Die Reben sind die gleichen, die Böden sind fast die gleichen im Disziplinar, also in den Vorschriften zur Produktion gibt es ein bisschen Unterschiede, so von wegen Hektar Höchstertrag und Mindestalkoholgehalt, also eigentlich mehr oder weniger Peanuts. Und dieses Chianti-Gebiet hat man jahrelang nicht berücksichtigt. Und dann gab es einen neuen Geschäftsführer im Konsortium und er hat sowas von Gas gegeben. Also hat einen Relaunch gemacht vom Chianti, hat das Ganze etwas moderner aufgesetzt. Ja, vielleicht ist es euch das schon mal optisch begegnet. Das ist so ein C, was so ein bisschen wie ein Emoji, wie so ein lächelndes Emoji aufgesetzt ist mit zwei Punkten und hat den Chianti ein bisschen moderner gemacht. Und der Chianti ist mittlerweile, also dieser Chianti ohne Unterzone, ist mittlerweile so populär und so begehrt, dass sich die ganzen Unterzonen auf einmal gesagt haben, hey, was passiert denn jetzt hier gerade? Der nimmt uns ja richtig was vom Brot weg. Also da gab es wirklich erbitterte Diskussionen zwischen den Konsortien. Ja, und Chianti war früher so der Schmuddelwein, also dieser ganz große Chianti, ich nenne ihn jetzt mal den ganz großen, wenn ihr einfach nur Chianti auf dem Etikett seht. Und heute ist das ein total populärer Wein und Uggiano versteckt sich überhaupt nicht damit. Ich habe mich dann bewusst für drei Chianti von Uggiano entschieden. Und jedes Mal, bei allen drei Weinen, haben wir 90% Sangiovese und 10% Canaiolo. Das sind so die klassischen, urklassischen Rebsorten des Chianti. Ich finde ich wunderbar. Früher war noch ein bisschen was Weißes mit drin erlaubt. Das ist aber heute verboten. Wunderbar. Und die Weine unterscheiden sich dann eigentlich nur im Ausbau. Also wir haben den normalen Basis-Chianti, Roccialta. 90% Sangiovese, 10% Canaiolo wird nur im Edelstahltank ausgebaut. Also kein Holz, ist eher so dieser authentische, fruchtige, aber höchst präzise, also ein Bilderbuch Chianti, der einfach mal so widerspiegelt, so muss ein Chianti sein. Als nächstes geht man dann zum Classico, wieder 90% Sangiovese, 10% Canaiolo. Und hier wird dann kommt zum ersten Mal das Holz ins Spiel. Holz in Form von 3.000 bis 6.000 Liter Fässern, also die großen Fässer, die jetzt nicht so viel Gerbstoff oder Tannin abgeben, sondern einfach nur den Wein abrunden sollen. Bilderbuch Chianti, so wie er sein muss, ein bisschen nervig, ein bisschen streng, ein bisschen würzig. Das darf auch nicht weichgespült sein, das muss so sein. Ich finde das wunderbar puristisch. Ist auch bezahlbar, ich glaube 12 Euro oder 13 Euro, toller Wein. Und dann habe ich noch den Fagiano, den Fasan genommen und da sind wir, das ist der Prestigewein von Uggiano, eine Riserva aus diesem großen Gebiet Chianti, also im Grunde genommen nicht ein Chianti Classico Riserva, den hat Uggiano auch, aber nein, hier Prestigewein ist der Fagiano, wo der Fasan drauf ist, 90% Sangiovese, 10% Canaiolo. Und hier sind je nach Jahrgang 12 bis 14 Monate Barrique. Das ist dieses 225 Liter Eichenholzfass am Start zur Reifung. Und danach kommt dieser Wein, weil es eine Reserva ist, dann soll noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, kommt er dann noch mal in 3.000 bis 6.000 Liter Fässer zur Abrundung und muss dann, bevor er auf den Markt kommt, noch mal 12 Monate auf der Flasche ruhen. Ja, das ist wunderbar. Das ist ein Traum. Ich finde es auch preislich, ich glaube, er liegt bei 15,90. Ist das vollkommen okay. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Wein. Früher kosteten so die Classico Reserve, als man noch geglaubt hat, man könnte so im ganz großen Teich mitschwimmen. Da kosteten Chianti Classico Reserve häufig so an die 30 oder mindestens 30 Euro. Ja, und jetzt hier für den Preis, also ich muss sagen, da kann ich schon fast wieder meinen Seelenfrieden mit Toskana schließen. Ich muss sagen, vielen Dank, Tenuta Uggiano. Tolle Weine und gerade diese drei Abstufen. Einmal nur Edelstahl, dann großes Holz und dann Barrique. Ist wirklich mal etwas Wunderbares, was ihr wirklich mal probieren solltet. Dann habt ihr einfach auch mal lernt er so ein bisschen den Unterschied kennen. Ja, wir verlassen die Toskana. Und gehen weiter auf die Adria-Seite. Für mich auch eine sehr, sehr spannende Region. Ich liebe zum Beispiel den Verdicchio aus den Marken. Ich liebe den Rosso Piceno. Ich finde, einer der am meisten nicht beachteten Regionen sind für mich die Abruzzen, so tolle Weine. Aber fangen wir einfach mal in den Marken an. Il Conte, Villa Brandone. Wir sind aber jetzt schon in der ganz, ganz in den südlichen Marken, kurz vor der Grenze zu den Abruzzen, an der Küste Porto d'Ascoli, nicht zu verwechseln mit der Provinzhauptstadt Ascoli Piceno, die ist weiter im Inland. Porto d'Ascoli ist die Küstenstadt. Und wenn wir jetzt von der Küste, vom Meeressäuseln, 4 Kilometer, rund 4-5 Kilometer landeinwärts gehen, dann sind wir in Monte Prandone und dort ist das Weingut Villa Prandone, Il Conte Villa Prandone. Und ja, und was finden, das gehört der Familie, die Familie heißt nicht Prandone, sondern es sind 4 Geschwister De Angelis, die dieses Weingut betreiben. 50 Hektar haben sie in Kultivierung und wir sind von der Küste, geht es relativ schnell in die Hügel. Die Weinberge liegen so ungefähr auf 250 Meter Höhe schon, haben den großen Vorteil, von der Adria kommt die salzige Meeresluft, aber wenn wir uns dann nach, was ist das denn für eine Richtung? Ja, wenn wir uns den Blick nach Westen wenden, vom Meer weg, dann sehen wir schon die Monti Sibillini, also eine Hügelkette. Also da kriegen wir dann auch wieder diese kühle Luft aus den Bergen. Die Böden sind sehr lehmhaltig, haben hohen Kalkanteil und diese unteren Schichten sind auch noch sehr lehmhaltig, sodass im Grunde genommen dort eine gute Wasserspeicherfähigkeit herrscht, was ja eigentlich jetzt auch im Zuge der Klimaerwärmung nicht unbedingt das Schlechteste ist. Was machen die für Weine? Oder was hat ich? Die machen eine ganze Menge, aber ich habe mich auch hier auf ein paar beschränkt. Der Aurato als Weißwein, ein reinsortiger Pecorino. Pecorino hat eine zunehmende Akzeptanz in Deutschland. Ich erinnere mich noch, also früher, als wir die ersten Pecorino im Sortiment hatten, dann gab es immer, ein Käse. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Käse. Was? Käse in Flaschen? Ha! Ja, dieser Witz ist dann irgendwann verstummt, weil die Leute haben Pecorino probiert und haben festgestellt, was für eine tolle Rebsorte. Die gibt's im Grunde genommen nur in den Marken, also in den südlichen Marken an der Grenze zu den Abruzzen und dann halt in den Abruzzen. Sonst habe ich sie noch nirgendwo gesehen. Eine tolle Würze, super Extrakt. Ich kann nur den Tipp geben, ich habe, glaube ich, selbst noch irgendwie mal vergessene Flaschen von Colefriso. 10 Jahre alter Pecorino, habe ich auch dem Winzer mal untergeschmuggelt. Ich habe gesagt, wer weiß denn, was das ist? Er wusste es nicht und sagte aber, grandioser Wein. Ja, habe ich gesagt, das ist ein Pecorino von dir, 10 Jahre alt. Also die Dinger können wunderbar alt werden, können wunderbar reifen, weil halt dort diese kalkhaltigen Böden, die stabilisieren die Weine. Das ist nichts, was man sofort wegsaufen muss, sondern das sind wirklich ganz, ganz tolle Weine. Und der Aurato als reinsortiger Pecorino, auf dem Etikett steht Aurato Valerio Pecorino Dop oder Doc. Valerio ist dann halt die Anbauzone. Also das ist halt manchmal ein bisschen schwierig mit den Italienern. Die hauen uns da immer so viel Begriffe und Zusätze um die Ohren. Und wie kann man denn, ja, wer als Normalsterblicher im Export weiß denn schon, dass Valerio jetzt nicht eine Traube ist, sondern eine Anbauzone. Ja, so ist es halt. Müssen wir hinnehmen. Aber die Rebsorte ist ein Pecorino, im Edelstahl ausgebaut. Bilderbuch. Ich finde ihn traumhaft, kostet einen Zehner, ist er allemal wert, ganz toller Wein. Ja, und dann, ich hatte ja eben schon das Thema Sangiovese aufgegriffen, habe gedacht, das könnte man ja jetzt auch ein bisschen weiterziehen. Wo wird denn sonst noch Sangiovese? Nein, es ist der Sangiovese. Wo wird der noch angebaut? In der Emilia Romana. Gibt es spezielle Klone, dann ist der Sangiovese di Romagna. Dann natürlich die Toskana, wo wir den Chianti haben, wo wir den Brunello haben und den Rosso di Montalcino Brunello mit dem Sangiovese Grosso, den Rosso di Montepulciano und Vino Nobile, wo sich der Klon Brunello Gentile nennt. Und natürlich haben wir den Sangiovese auch in den benachbarten Regionen in den Marken. Der Donello, ein Sangiovese, der nur im Zementtank ausgebaut wird. Wie? Ist die Baukrise jetzt so weit schon fortgeschritten, dass ihr den Wein in Zement Tanks lagern müssen. Gibt es keine andere Verwendung für den Zement? Nein, also um mal hier eine Entwarnung zu geben. Die Zementtanks sind eigentlich Relikte aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Da wurden diese Zementtanks gebaut, bevor diese Holzfassmanie losbrach. Und in der Regel waren es immer statische Elemente in einem Weinkeller. Das heißt, man konnte die auch nicht rauskloppen, als die Holzwelle losschwappte, sondern die waren einfach da und waren ungenutzt. Und die junge Generation hat gesagt, naja, wir hatten eigentlich der Opa oder der Urgroßvater die Weine gemacht. Lass uns die doch auch mal einen Zementtank legen. Und man hat einfach festgestellt, der Zementtank, also der gibt jetzt nicht einen Gips- oder Kalkmörtel-Geschmack ab, sondern das sind wirklich, das ist geschmacksneutral, aber sie sind halt nicht so steril wie ein Edelstahltank. Man hat festgestellt, die Weine werden dort ungleich weicher, die Gerbstoffe werden ein bisschen runder. Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr oxidativer Prozess mit am Start, sodass die Weine auch ein bisschen reifer werden. Aber ich finde es geil. Und ich glaube, der Donello ist gerade wieder ausgezeichnet worden mit einer hohen Punktzahl. Ich meine, ich weiß nicht, ob es Jancis Robinson war, mit 16,5 oder 17 von 20 Punkten für ein Basis Sangiovese aus dem Zementtank. Das wäre vor 20, 30 Jahren, hätte den keiner mit dem Arsch angeguckt. Ne? Das wäre so das Schlimmste gewesen, was man einem unterjubeln kann. Und heute merkt man, hey, das sind ja so elegante Weine und dieser Donello, Sangiovese kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Ich finde ihn, er ist so klar puristisch. Und wenn man da sagt, naja, ach Mensch, wir probieren einfach mal die drei Chiantis, komm, wir nehmen den Donello auch noch mit rein. Gute Idee. Und ich sag mal, bleibt mal an der Leitung, weil nachher kommt noch ein Sangiovese mit rein. Und dann hättet ihr einen wunderbaren Querschnitt der Sangiovese. Also Donello, reinsortiger Sangiovese, ohne Holzeinfluss, wunderbar. Aber wofür ist diese Region Marken denn eigentlich berühmt? Und jetzt kommt mein großer Trommelwirbel im Grunde genommen für den Rosso Piceno. Also der Rote aus Piceno, aus der Provinz Ascoli Piceno. Und das ist wirklich, ey Freunde, wenn ihr große Rotweine aus Italien trinken wollt, dann trinkt Rosso Piceno. Basta, das ist wirklich toll. Was ist das Tolle daran? Also ihr habt immer einen Verschnitt aus Montepulciano und Sangiovese. Ich habe jetzt nicht genau die Mindestzahl drin, aber ich glaube, es muss mindestens immer 30% Montepulciano mit drin sein. Hier bei Marinos, ein Rosso Piceno Superiore, sind es 50-50. 50% Sangiovese, 50% Montepulciano. Und das Viech wird 12 Monate im Eichenfass ausgebaut. Da ist alles drin, was ein großer Wein braucht. Da ist Substanz drin, da ist Würze drin, da ist Säure drin, da sind Tannine drin, da ist alles drin, was ein großer Wein braucht. Und die Geschwister De Angelis schreiben dann auch bei der Weinbeschreibung, ja, wie lang kann man so den Marinos als Rosso Piceno Superiore lagern? Da schreiben sie rein, 15 bis 20 Jahre. Stimmt. Würde ich sofort unterschreiben. Also ich habe noch alte Rosso Piceno hier von Le Cagnette. Da trinke ich jetzt noch 2000er, ein Traum. Also die werden ja immer besser. Also macht euch einen Notizzettel. Rosso Piceno, da gibt es verschiedene Abstufungen, aber selbst die einfachen sind eigentlich fast immer eine Bank. Das ist italienischer Rotwein für überschaubares Geld und selbst dieser Marinus hier, den ich wirklich für einen absoluten Klopfer halte, ist auch irgendwas um die 15 Euro. Großer Wein, ja, Punkt. Mehr braucht man im Grunde genommen fast gar nicht. Da muss ich einfach mal einen Jingle machen. So, Rosso Piceno Marinus. Meine Güte, ich habe ja schon Puls. Also ich glaube, ich mache gleich eine Flasche auf. Wir könnten jetzt in die Abruzzen gehen oder, nee, komm, wir waren gerade beim Thema Sangiovese und da habe ich ja eben geteasert, da gibt's ja noch ein bisschen was mit Sangiovese auch noch woanders. Und jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz nach Umbrien. Umbrien ist so irgendwie, Umbrien sagt von sich selbst, wir sind das grüne Herz oder die grüne Lunge Italiens. Eine Region ohne Meerzugang, also wir sind im Grunde genommen auf der anderen Seite, auf der östlichen Seite, Adria-Seite, Marken Abruzzen. Auf der westlichen Seite Richtung Tyrrhenisches Meer haben wir die Toskana und dazwischen ist Umbrien bekannt für seinen Trüffel und für seine Erdbeben, für den Franz von Assisi und fürs Olivenöl und sonst war es das. Umbrien ist ein tolles Land, man kann so wunderbar essen, eine tolle Region. Es ist wunderbar. Monte Falco als Appellation, wunderbar. Aber sonst ist da nichts, ne? Also muss man mal ganz ehrlich sagen, ihr könnt keinen Badeurlaub machen. Es ist eine wunderschöne Landschaft, aber es ist irgendwie in the middle of nowhere. Es ist der Hund begraben. Ja, Perugia als größere Stadt. Was haben wir denn sonst? Terni vielleicht noch. Assisi, ja, und dann verließen sie ihn. Ne? Natürlich die Seen haben wir noch, Lago di Bolsena, Lago di Trasimeno, als touristische Highlights, aber sonst passiert dort nichts, null. Aber es gibt tolle Weine und Roccafiore ist so ein Weingut, das um die 2000 gegründet wurde, von der Baccarelli Group, die Baccarelli Group aus Todi. Im Kerngeschäft hat sie relativ wenig mit Wein zu tun. Sie sind sehr bekannt für ihre petrochemischen Erzeugnisse. Sie machen technische Gase und Leonardo Baccarelli, der Chef, jetzt glaube ich um die 70, hat auch ein leichtes Faible für den Motorsport und ist, ja, ich glaube, bis vor 10 Jahren hat ein eigenes Ferrari Racing Team gehabt, also mit einem 458. Also ja, er lebt die Geschwindigkeit und man wird älter, man will nicht mehr mal im Kreis fahren und dann hat er in der Nähe von Todi hat er ein Weingut gegründet, Roccafiore. Das war so um die 2000er, da war auf einmal Montefalco der heißeste Scheiß und alle Leute haben dann in Montefalco investiert und bis Montefalco sind es glaube ich 10 Kilometer. Und dann hat er in Todi ein Weingut gegründet und natürlich, weil da sonst nichts ist, wie kriegst du deinen Wein los, hat er dann direkt ein Ressort dahin gebaut, das heißt mit Restaurant, mit Übernachtungsmöglichkeiten. Also er hat so die Petrodollars, würde ich mal sagen, jetzt endlich sinnvoll investiert. Also nicht, die gehen jetzt nicht mehr in Abgasen auf, sondern jetzt wird dort Wein angebaut, sogar biologisch. Ist nicht biozertifiziert, aber es wird die Bodenbearbeitung ist komplett nachhaltig. Und was ganz interessant ist, ist der Grechetto di Todi. Das ist eine weiße Rebsorte. Und Leonardo hat gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich, ja, Todi war immer bekannt für den Grechetto, nicht zu verwechseln mit einem Grechetto, den man vielleicht aus dem Oviedo-Gebiet kennt. Das sind komplett unterschiedliche Klone. Der Grechetto di Todi ist eher mit dem Pignoletto aus der Emilia-Romagna verwandt, hat eine geile Würze, schöne Zitrusaromen und diese Kräuterwürze, also sehr, sehr straight, wirklich schön. Und da hat er direkt gesagt, hey, meine Heimat ist Grechetto di Todi, also mit Grechetto, oder meine Heimat ist Todi und ja, was verbindet man mit Todi? Den Grechetto di Todi, also wir pflanzen Grechetto di Todi. Und dann hat er wirklich ein Single Vineyard gepflanzt, 15 Hektar Grechetto, also ein einzelner Weinberg, der 15 Hektar umfasst, auf 300 bis 380 Meter Höhe. Und da wird mit dem Fiordaliso ein wunderbarer Grechetto di Todi vinifiziert. Ich finde ihn wunderbar. Es ist mal was komplett anderes. Also ich finde ihn wirklich toll. Es gibt auch noch eine Variante aus dem Barrique, die würde ich sagen, ja, ist auch gut, kann man machen. Aber für mich ist es einfach interessanter, wenn man mal so eine Edelstahl-Variante hat, dann weiß man auch, wie schmeckt diese Rebsorte einfach mal ungeschminkt. Und das ist mir sympathischer, sage ich jetzt einfach mal so. Aber wahrscheinlich werden wir auch mal irgendwann noch die Barrique-Variante ziehen. Ja, und ich hatte ja eben gesagt, Mensch, es gibt noch Sangiovese. Und ja, natürlich ist auch Todi für den Sangiovese bekannt. Und dann hat Leonardo hat dann gesagt, hey, wir pflanzen hier, und das ist in Umbrien häufig verbreitet, den Sangiovese Grosso, also den großen Sangiovese. Und Sangiovese Grosso ist eigentlich der Brunello-Klon. Wird sehr, sehr viel in Umbrien angepflanzt und man hat manchmal das Gefühl, man trinkt einen Rotwein aus Umbrien und denkt, ey Alter, das ist doch wie Brunello. Es ist so. Ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, der Klon Chianti Classico hat mehr Säure, ist ein bisschen karger, ein bisschen straighter, und Brunello hat einfach mehr Frucht, mehr Körper, und das merkt man ganz deutlich. Und da habe ich mal auch wieder eine Edelstahl-Variante genommen, weil leider die richtig gute Variante ist gerade ausverkauft, die kommt aber irgendwann nach. Die sind Barrique ausgebaut, und dann würde ich sagen, merkst du fast keinen Unterschied zum Brunello, nur im Preis. Jetzt haben wir aber die Basisvariante, den Melograno, also den Granatapfel. Melograno, also ist der Granatapfel. 100% Sangiovese Grosso, also der große Sangiovese, der Brunello-Klon, der extrem Wert auf eine Fruchtigkeit legt. Und dann wäre praktisch euer Sangiovese-Potpourri komplett. Wir hätten die drei Chianti. Den Chianti, den Basis-Chianti, den Chianti Classico, Chianti Riserva, Donello aus den Marken, der reinsortige Sangiovese aus dem Edelstahltank. Und jetzt fehlt im Grunde genommen noch dieser umbrische Sangiovese aus dem Klon Sangiovese Grosso, der Melograno, auch nur im Edelstahl ausgebaut. Hey, top, dann haltet ihr wirklich mal mit 5 Weinen einen ganz, ganz tollen Überblick, was Sangiovese kann. Jo, jetzt sind wir schon fast am Ende. Wir waren in den Marken. Wir waren an der Grenze zu den Abruzzen. Warum gehen wir nicht mal direkt in die Abruzzen? Machen wir jetzt. Wir gehen weiter. Ah, ganz interessantes Weingut. Super Story. Torre Zambra. Ja. Wir sind in den Abruzzen. Abruzzen ist auch nicht gerade bekannt dafür, dass es so der Touristen-Hotspot ist. Also die haben nur einen ganz, ganz kleinen Küstenstreifen. Ich glaube, das bekannteste ist so, der bekannteste Badeort ist so Francavilla al Mare. Angeblich haben sie 150 Kilometer lang Küstenstreifen, aber ich glaube nicht. Nee, das ist viel, viel weniger. Ja, und danach geht's eigentlich, wenn man dann nach Westen blickt, da muss man direkt mal den Kopf in den Nacken legen, weil dann geht's relativ schnell hoch. Wir haben dort den Gran Sasso mit 3000 Meter. Wir haben das Mariella-Gebirge, auch knapp unter 3000. Also Abruzzen ist 2/3 gebirgig. Mindestens 2/3. Also wir haben unten den flachen Küstenstreifen. Und dann geht es auch relativ schnell schon nach oben. Und danach ist es wirklich nur noch Naturpark. Also da habt ihr die Wölfe, da habt ihr die Bären. Da habt ihr tolle Wanderwege und ihr habt nix. Also ihr habt ganz viel nix. Ne? Da ist ein ganz toller Naturpark. Und was natürlich in den Abruzzen grandios ist, ist der Montepulciano d'Abruzzo. Und das ist so für mich so ein bisschen das Sorgenkind. Weil, das liegt ein bisschen daran, weil der Weinbau in Italien war sehr, sehr lange genossenschaftlich organisiert. Das war einfach historisch so, und das war auch nicht immer die beste Qualität, und dann hat sich die ganze Region Abruzzen damit zufrieden gegeben, dass sie eigentlich fast immer nur Fasswein liefern. Und jetzt sind wir schon fast wieder am Anfang. Wo geht der Fasswein hin? Nach Verona. Dort wird er verschnitten, dort wird er irgendwie abgefüllt oder als Fassware weiterverkauft. Also es war nie so, dass im Grunde genommen Abruzzen als der Leuchtturm des Weinbaus aufgeploppt ist. Da habt ihr auch nicht die historischen Städte, wie jetzt, wenn man in Siena ist, steht auf dem Marktplatz, wenn man in Florenz ist, ne, wenn man in Lucca ist, da ist ja ein ganz anderes Feeling, da ist ja dieses italienische Flair kommt auf, und wenn man da in den Abruzzen ist, da ist ja, es ist rau, es ist wild, es ist ein bisschen ärmlich, und wenn man Pech hat, also auch da wieder ein Erdbeben. Also das ist jetzt nicht so der Place to be. Und aber das Weingut Torre Zambra, es ist irgendwie Ich find's cool. Also ich find's cool. Ja, warum find ich's jetzt cool? Also wir haben im Grunde genommen dieses Thema Mare e Monti. Also im Grunde genommen, wir haben das Meer. Franca Villa al Mare sind ungefähr bis zum Weingut maximal 10 Kilometer Luftlinie. Und wenn man den Kopf auf die andere Seite dreht, geht's direkt, sieht man schon fast oben schneebedeckte Majella Massiv. Also zwischen Meer und Gebirge liegt dieses Weingut. Das ist schon wirklich eine coole Sache. Ja, und ich finde, das Coolste an dieser ganzen Sache ist jetzt, dass das Weingut jetzt in der 4. Generation von Federico betrieben wird. Und das ist echt eine coole. Ich finde den Typ irgendwie, finde ich ihn cool. Der ist nämlich gar kein Winzer. Ich glaube auch noch nicht, dass er 40 ist. Nee, der ist bestimmt noch keine 40. Der hat BWL studiert und hat dann 2014 hat er das erste E-Commerce-Unternehmen für Wein in Italien gegründet. Also er hat eine Plattform für Wein gegründet, hat dann kräftig Geld eingesammelt, auch Investoren begeistert und hat die Klitsche dann 2018 verkauft. Und von diesem, von dem Erlös, ich würde mal behaupten, siebenstellig, achtstellig, man weiß es nicht so genau. Also da wollen wir jetzt auch keinen, ne? Ist ja auch nicht so wichtig. Ne? Auf jeden Fall war genug Kohle zusammen, um dieses Weingut wirklich komplett vom Opa noch mal wieder aufzukaufen. Und dann hat er es wirklich sofort umgekrempelt, auf Bio umgestellt. Also die Weine sind 2018 hat er es gekauft, hat sofort mit der Bio-Umstellung begonnen. Und wir haben jetzt hier einen Wein gleich, Colemaggio nennt er sich. Das ist ein 2018er Montepulciano. Also da begann dann die Umstellung, aber es steht kein Bio auf dem Etikett. Also nur um zur Erklärung, also 2021 war dann die Bio-Zertifizierungsphase abgeschlossen, ist mal 3 Jahre. Und ab dann durften die Weine biologisch etikettiert werden. Und ich muss das nachlesen, aber so plus minus. Also der eine war auf jeden Fall in der Zertifizierungsphase und deswegen darf dort nicht Bio etikettiert werden. Ja, und er hat auf Bio umgestellt und ich finde, was das ist, dieses kluge Köpfchen sehr, sehr weise gesagt hat, also naja, Bio ist ja eine Phase der Nachhaltigkeit, aber gerade wenn es um das Thema Abruzzen geht, hat er ein heikles Thema angesprochen, weil er sagt, ja, es gibt Untersuchungen, dass im Jahre 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Zentren leben wird, weil dort die Arbeitsplätze sind. Und was natürlich bedeutet, Landflucht. Und wenn er betrachtet, naja, sein Opa hat irgendwie 19, schieß mich tot, dieses Weingut gegründet. Und wenn ja keiner mehr da zum Arbeiten ist und wenn keiner mehr zum Bewirtschaften ist, dann wird ja diese Landbevölkerung komplett aussterben. Also diese Themen haben wir auch sehr häufig in Spanien oder in Frankreich oder in Italien, wo komplette Gebirgsdörfer jetzt entvölkert werden, wo dann in der Verzweiflung die Bürgermeister sagen, hey, komm, ihr könnt hier ein altes Haus für 1 Euro haben, aber ihr müsst es restaurieren und ihr müsst auch hier wohnen oder ihr müsst es nutzen, um halt diese Landflucht zu verhindern. Und im Grunde genommen ist es ja auch so, wenn jetzt alle in die Städte wollen, wir kennen das ja hier, wir hier, die wir nahe vor Köln wohnen und wissen, was Mietpreise sind. Ne? Also wenn jetzt alle in die urbanen Zentren drängen und wir dort auch gar keinen Wohnraum haben, dann gehen die Mieten ja nach oben. Also es ist ja ein Elend ohne Ende. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was? Für mich ist nicht nur die biologische Bewirtschaftung nachhaltig, sondern dass ich auch hier im ländlichen Raum Arbeitsplätze schaffe. Dass es Arbeitsplätze gibt, wo die Leute Geld haben, genug Geld haben, um auch hier zu wohnen, um hier ihre Familien zu gründen. Und ja, das ist vielleicht mal da merkt man vielleicht seinen BWLer oder VWLer Ursprung, hat in Schweden und in Deutschland studiert, dass er gesagt hat, hey, das ist ja auch Nachhaltigkeit, dass wir die Ressourcen, die wir hier vor Ort haben, dass wir die nutzen. Und es muss ja nicht jeder, was wäre das Nächste von Abruzzen, wo geht man dann hin zum Arbeiten? Puh, ich weiß es gar nicht. Bis wohin muss man dann? Ja, alle nach Turin oder Mailand oder Rom oder was weiß ich. kann ja nicht funktionieren. Und er sagt, Mensch, das ist so mein großes Anliegen. Und der Typ, der Federico, gibt Vollgas. Also es gibt die Linie Torre Zambra, aber dann hat er auch noch in Sizilien investiert. Dann hat er in Apulien investiert. Dann macht er verschiedene Weinlinien, die dann halt auch, da kommt das BWL-Ergehen durch, von der Ästhetik oder von der Gestaltung, vom Design verschiedener Zielgruppen ansprechen. Es gibt zum Beispiel einen Wein, der nennt sich Il Scandalo, ein Weißwein aus Abruzzen. Warum Skandal? Ja, weil nur wildfremde Rebsorten drin sind. Ich glaube, ein Chardonnay, ein Sauvignon Blanc und ein, ich glaube, es ist ein bisschen Trebbiano mit drin, aber einfach Skandal, weil das passt ja nicht ins abruzzesische Weingesetz. Also ich finde, cooler Typ, super Ansatz. Und von ihm habe ich drei Weine hier. Den Ingastro als Weißwein habe ich genommen, weil es eine coole Cuvée ist. Pecorino, kennen wir schon, haben wir eben schon gehört, aus den Marken, aber auch super verbreitet in den Abruzzen. Eigentlich fast mehr in den Abruzzen verbreitet. Passerina, auch eine autochtone Rebsorte der Abruzzen. Und Trebbiano. Trebbiano d'Abruzzo ist so der klassische, die klassische weiße Rebsorte. Nicht zu verwechseln mit dem früheren Trebbiano Toscano, der irgendwie wie Wasser schmeckte. Trebbiano Toscano ist ein Trebbiano d'Abruzzo ist ein anderer Klon, viel gehaltvoller, viel würziger, auch eine geile Sache. Jeweils ein Drittel drin. Hey, toller Weißwein, biozertifiziert, wunderbar, alles richtig gemacht. Also den Wein feiere ich wirklich ab. Dann gehen wir noch weiter zu einem Basis Montepulciano. Montepulciano habe ich ja schon mal so grob anklingen lassen. Für mich einer der größten Schätze, die es im italienischen Weinbau gibt. Mostly underrated und ich finde ihn auch super, wenn er eigentlich nur im Zementtank ausgebaut wird. Hier wird er im Zementtank ausgebaut, die einfach noch im alten Weingut drin waren. Wunderbar, der ist porös, hat dieses typische Zwetschgenaroma, hat diesen Kern, diesen Biss. Ja, Montepulciano ist wirklich cool. Kostet irgendwie einen Zehner als Bio-Variante, sehr, sehr schön. Und zum Vergleich dann den Colemaggio von Torre Zambra, ein Montepulciano, der im Holzfass ausgebaut wurde, aber im großen Holzfass, was hier wirklich bemerkenswert ist. Und da müssen wir diejenigen, die so ein bisschen was von Weinbautechnik verstehen, wenn sich jetzt anschnallen müssen, der hat eine Maische-Standzeit von 45 Tagen. Also das ist wirklich, das ist schon fast Harakiri. Meistens sagt man so, ey, 30, ey, ne, weil das muss ja immer wieder diesen Tresterhut untertunken, damit sich da auch keine Schimmelpilze bilden. Aber so 45 Tage Maischegärung, ey, das ist so Altfelter-Style. Es wird das cool, dass er das wagt. Und danach kommt der Wein in Holzfässer, 80% sind gebrauchte Fässer und 20% neues Holz. Ja, das ist schon cool. Das ist schon, ich würde auch sagen, das ist so ein Wein gemacht für die Ewigkeit. Komm, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, egal, geht nicht in die Knie. Toller Wein, super, was er da wirklich gemacht hat. Das sind so die bezahlbaren Weine bei ihm. Dann gibt's aber auch noch eine Linie, die nennt sich Villa Magna. Und das will ich jetzt noch einfach als Fun Fact machen. Ich sehe schon gerade, oh Gott, ich labere euch hier schon eine Stunde zu. Aber das macht man nicht alles für den italienischen Wein. Meine Güte, wenn die Italian Trade Agency, die ITA, wenn die ruft und sagt, macht unseren italienischen Wein populär, dann muss man auch mal eine Stunde was zu erzählen dürfen. Villa Magna ist nicht eine Rebsorte, sondern es ist ein Ort. Und dieser Ort, es ist eigentlich so typisch Italien. Ich glaube, der hat im Jahr 2000 hat er seine eigene DOC, also die zweithöchste italienische Anbaustufe bekommen, also eine DOC verliehen bekommen. Und das wird gefeiert ohne Ende. Aber ich meine, jetzt muss man sich mal vorstellen, dieses Anbaugebiet, diese Villa Magna DOC, hat genau 5 Produzenten und 85 Hektar Anbaufläche. Nur mal so in der Relation, also unser deutsches Anbaugebiet A, das wirklich das kleinste deutsche Anbaugebiet ist, meines Wissens, hat 560 Hektar. Ne? Und dann kommen dann die dort in Villamagna und sagen, hey, wir brauchen eine eigene DOC, 85 Hektar, wir sind 5 Produzenten. Ja, was ist das Besondere? Also die Böden sind dort genauso wie im sonstigen Abruzzen. Ich sehe da keinen Sinn. Also irgendein Deal muss da gewesen sein. Vielleicht hat Berlusconi irgendwie Bunga Bunga da gefallen. Ich musste dann irgendein Versprechen einlösen. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist mir vollkommen unerklärlich, weil ich meine, was mit 85 Hektar, mit 5 Produzenten, wie will man auf dem Weltmarkt irgendwie eine Beachtung finden? Also da ist ja gar nicht die Menge da, um irgendwie jemals, dass die Leute in Amerika, in Asien, in Indien, in Great Britain irgendwo sagen, hey, hast du schon mal einen Villamagna getrunken? Ne? Das ist ja vollkommen, das ist unfassbar. Ja, und diese Weine sind dann auch etwas teurer. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sie besser sind. Vielleicht machen wir es irgendwann, dass wir mal Villamagna mitbestellen. Wollte ich jetzt noch so ein bisschen als Funfact reintun. 85 Hektar, 5 Produzenten, Villamagna, DOC. Ihr seid jetzt schlauer, ihr wisst, das ist eine der kleinsten DOCs oder der kleinsten Appellationen weltweit. Ja, das war jetzt eine Stunde Mein Wein Italien. Ich hoffe, ich habe der Italian Trade Agency, ITA, einen großen Gefallen getan, dass wir ein bisschen hier was über italienischen Wein erzählt haben. In einer Stunde kann man natürlich den italienischen Weinbau nicht komplett abhandeln. Wäre ja vollkommen abstrus, so faszinierend und so ausufernd ist dieses Land, wo in jeder Region wird Weinbau betrieben, von Aosta bis Sizilien wird Weinbau betrieben. Kleiner Ausschnitt, ich habe halt hier eine subjektive Auswahl getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte mal wieder ein bisschen Sangiovese, ich finde die Adria-Region toll. Ich finde toll, dass in Umbrien was passiert. Und wenn ihr Lust habt, diese Weine zu entdecken, ja, findet sie bei uns. Ne? Und sonst macht euch neugierig, macht euch selbst neugierig auf italienischen Wein. Trinkt italienischen Wein, trinkt natürlich auch anderen Wein. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und tanti saluti, buon divertimento und ci sentiamo. A presto. Villamagna, 85 Hektar, 5 Produzenten. Macht's gut.